Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Trafohaus Lehre. Der Podcast Trafohaus Lehre ist der Podcast des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen und heute begrüße ich ganz herzlich Richard Börner.
Ja, hallo.
Mit dem ich diese Folge aufnehmen werde. Ich würde mich mal heute knapp und kurz fassen mit der Vorrede, denn in den anderen Folgen habe ich mal schon viel darüber erzählt, wie wir zu diesem Titel Trafohaus Lehre gekommen sind. Wichtig ist mir nur noch mal zu erwähnen, dass der Podcast gemacht ist, um Lehrenden, aber auch Studierenden und anderen an Hochschullehre Interessierten so nebenbei ein paar wichtige Informationen zum Thema Lehre zukommen zu lassen. Und aktuell, wir sind im Sommersemester 2020 unter besonderen Bedingungen, die Corona-Pandemie hat auch die Hochschullehre unheimlich verändert, findet das natürlich alles eher so im digitalen Raum statt und darum geht's auch in den meisten unserer Folgen aktuell. Und mein Name ist Claudia Bade, ich leite die Geschäftsstelle des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen und dieser Podcast dauert auch heute wie immer so um die 20 Minuten. Ja, und Sie haben ihn eben schon gehört, heute sitze ich hier mit Professor Börner. Er ist Professor an der Hochschule mit Weida und das erst seit wenigen Monaten und uns soll es heute auch ein bisschen darum gehen, wie so der Sprung ins kalte digitale Wasser eigentlich sein kann, wenn man so frisch an die Hochschule gekommen ist und dann gleich digital lehrt. Und wie immer würde ich bitten, dass sich unser Gast zuerst ein bisschen vorstellt, indem er ein bisschen berichtet, was ihm an Lehre besonders wichtig ist.
Ja, das ist das Stichwort für mich. Mein Name ist Richard Börner. Ich bin Professor für Biophotonik und Physikalische Technik an der Hochschule Mittweida, wie Frau Bade gerade schon genannt hat. Ich sage kurz was zu mir. Ich habe Medizinphysik in Halle an der Saale studiert, bin dann nach Lübeck gegangen für die Promotion, war dann einige Jahre in Zürich für meinen Postdoc und habe es jetzt zurück nach Sachsen geschafft. Ich komme aus Sachsen, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Und nun das, mein erstes Semester Lehre, darauf hatte ich mich unglaublich gefreut, den Kontakt zu den Studierenden herzustellen. Das war quasi mein Berufswunsch, mein Berufsziel und nun sitze ich zu Hause.
Okay. Das hat ja auch so implizit schon ein bisschen was gesagt zu dem, was Ihnen besonders wichtig ist, nämlich der Kontakt zu den Studierenden, wie das digital geht. Da werden wir mit Sicherheit gleich nochmal zu kommen. An dieser Stelle natürlich auch nochmal herzlichen Glückwunsch zum Ruf an die Hochschule Mittweida. Und wir würden uns alle mit Sicherheit freuen oder ich bin ganz gespannt zu hören, wie denn der digitale Start für Sie so war im Sommersemester 2020.
Aufregend, das trifft es wahrscheinlich, aufregend. Ich kann kurz berichten, ich hatte mich natürlich Januar, Februar begonnen vorzubereiten mit dem typischen Kanon, Vorlesung, Seminar, Praktikum, Erstellen eines Skriptes, Erstellen einer PowerPoint-Präsentation, Durcharbeiten der Praktikumsanleitung, die ich gerne in LaTeX erstellen wollte. Ich hatte zwei Kurse vor mir, 14 SWS mit insgesamt 130 Studenten und dachte, jetzt geht's los. Und dann gab es natürlich die Vorboten dieser Pandemie. Ein Kollege von mir war auch in Wuhan, deshalb war ich schon Ende Januar gebrieft, was da eventuell auf uns zukommen könnte. Aber bevor es dann wahr wurde, vergingen noch gut anderthalb Monate. Am 11.3. habe ich dann von der Hochschulleitung die erste E-Mail bekommen. Vorsicht, wir steuern auf ein digitales Semester zu. Bereitet euch bitte auf die digitale Lehre zu. Das hat in mir erstmal Aufregung hervorgehoben, weil darauf hatte ich mich bis dahin nicht vorbereitet. Ja, und dann hieß es, was nun? Ab ins Internet, ab auf Google. Wie mache ich ein digitales Semester? Und auf das erste, was ich gestoßen bin, ist an der Hochschule Mittweida, den E-Campus vom Institut für Wissenstransfer und digitale Transformation. Und dort gab es zum Glück schon die ersten Hinweise. Und der wichtigste Hinweis war sicher, was ist OPAL? Und das habe ich mir durchgelesen. Und nach den ersten drei Versätzen habe ich mich erinnert, Mensch, das gab es in Zürich auch schon. Dort hieß das OLAT. Wahrscheinlich kommt es sogar aus Zürich, bin mir da nicht ganz sicher, wer da von wem oder wer der Erste war, aber die ersten Erfahrungen im OLAT, also E-Learning Tools, hatte ich bereits in Zürich gesammelt mit meinen Kollegen da aus der physikalischen Chemie und dann ging es los. OPAL.
Okay, also die Lernplattform, ne? Also es gibt ja in den Hochschulen werden ja sehr unterschiedliche Lernplattformen genutzt und OPAL ist die an der Hochschule Mittweida genutzt wird. Konnten Sie das dann gleichermaßen für Praktika, Seminare und Vorlesungen nutzen oder haben Sie im Moment das Gefühl, manches von diesen klassischen Veranstaltungsformaten geht besser digital als das andere?
Das ist auf jeden Fall heterogen. Opal ist, also grundsätzlich kann ich erstmal sagen, Opal ist für mich ein Gewinn gewesen. Ja, ich habe mich mit Opal beschäftigt. Das ist sicherlich, der Einstieg war nicht super einfach. Das heißt, man muss bereit sein, 3-4 Nachtschichten mal zu investieren. Geht auch am Tag, aber ich war ein bisschen aufgeregt und dachte, ich ziehe das durch. Wichtig war, erstmal mit Opal zu starten, sich zu trauen, ohne Vorbehalte ranzugehen und sich Hilfe zu holen. Und die Hilfe, die habe ich bekommen als erstes von Frau Brennecke bei uns in Mittweida. Sie hatte nämlich bereits einen Kurs erstellt und dieser Kurs war sehr gut für mich zum Starten. Und dann, haben Sie vollkommen recht, kommt es absolut auf die jeweilige Veranstaltung an. Ich habe zunächst begonnen, Vorlesung und Seminar in Opal zu gestalten und ich habe Opal klassisch erstmal benutzt als Verbreitungsmöglichkeit, um Inhalte, Lehrinhalte möglichst kontrolliert an die Studierenden verbreiten zu können. Und dafür ist es einfach genial, weil ich stets und ständig die Sichtbarkeit ändern kann, weil ich stets und ständig den Kontakt mit den Studierenden herstellen kann über so kleine Tricks wie Foren, wie Mitteilungen, wie Abonnements, die dort in Opal zur Verfügung stehen. Also die Studierenden können Abonnements von gewissen Mitteilungen oder von gewissen Kursbausteinen erstellen und bekommen dann eine E-Mail Nachricht, mit denen sie dann immer up to date sind, was sich gerade in meinem Kurs, in meinem Opal-Kurs geändert hat.
Das heißt, Sie sind ja jetzt schon einen Schritt weiter gegangen. Ich hatte, was Sie zu Beginn so berichtet haben, war ja Ihre Vorbereitung, bevor die ersten Studierenden virtuell erschienen. Und ich höre jetzt aus dem, was Sie so schildern, aber raus, dass das auch dann mit den Studierenden gleich ziemlich unproblematisch geklappt hat. Also anscheinend haben Sie mit Ihren Opal-Kursen alle Studierenden erreicht oder gab es da auch Schwierigkeiten und Herausforderungen?
Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wie immer, wenn man was neu macht, ist nicht alles glatt. Ja, also das gab schon Ruckeln in der ersten Woche, aber das ging erstaunlich schnell. Die Bereitschaft der Studierenden war hoch. Ich glaube, der Ernst der Lage war relativ schnell bei den Studenten klar. Ich bin auch, muss an der Stelle auch sagen, ich bin auch unserer Hochschulleitung da dankbar gewesen. Es gab recht schnell sehr klare Ansagen. 6 Wochen hieß es, müsst ihr euch darauf einstellen, also bis zum 4. Mai. Mittlerweile wissen wir, dass das Online-Semester wahrscheinlich bis zum 19. Oktober dauern wird. Das konnte man natürlich im März noch nicht wissen. Und das wussten auch die Studierenden. Also sie wussten, sie müssen das ernst nehmen. Und ich denke, immer dann, wenn die Notwendigkeit ganz klar kommuniziert ist, dann ist die Bereitschaft hoch. Aber ich will ehrlich sein, es gab natürlich Verwerfungen. Also meine ersten E-Mails in Opal gingen ins Nirvana. Die dritte E-Mail hat dann die Studierenden auch erreicht.
Aber woher wussten Sie, dass Sie im Nirvana gelandet sind?
Ja, das ist natürlich ganz klar. Ich wusste das natürlich überhaupt nicht. Okay. Ich habe erstmal gedacht, huch, kommt niemand. Genau, also da hatte ich sozusagen in den Lerngruppen, bei Opal kann man Lerngruppen erstellen. Ich hatte natürlich in meinem Leichtsinn alle Möglichkeiten in Opal ausschöpfen wollen und das eine oder andere habe ich schlichtweg und ergreifend falsch eingestellt. Die Einstellmöglichkeiten in Opal sind recht groß, man kann da Zugänge regulieren und so weiter und so fort, aber auch da habe ich eben dann zum Beispiel mit dem Herrn Wittrin bei uns an der Hochschule Rücksprache gehalten oder eben nochmal mit Frau Brennecke und gefragt, wie geht das überhaupt, habe andere Kollegen gefragt, habt ihr schon Erfahrung und dann ging es schon, als mein, die Studierenden, das verzeihen sie einem dann doch, ja, wenn man bemüht ist, wie es so schön heißt, dann geht es super. Und habe dann auch ganz schnell Rückmeldungen bekommen von den Studierenden, ja, Herr Birner, wir können Ihre Übungen alle sehen, aber das Vorlesungsskript ist nicht da und oder hatten Sie nicht versprochen, den Livestream hochzustellen? Das ist übrigens ein gutes Stichwort, wir sollten vielleicht über den Livestream sprechen.
Den Livestream sprechen wir gleich drüber. Ich habe noch eine Zwischenfrage. Sie haben viel erzählt über technischen Support, wenn ich das richtig raushöre. Haben Sie auch didaktischen Support? gebraucht oder sich holen können irgendwo? Ja. Oder sind Sie da didaktisch gut aufgestellt gewesen und brauchten da gar keine Unterstützung?
Ist natürlich ein guter Punkt. Ich habe eine gewisse didaktische Grundausbildung genossen. Spätestens in Zürich habe ich dort einen Grundkurs, der heißt Didaktika First Steps into University Teaching. Und das war sicherlich gut, dass ich den mal belegt hatte. Aber ich bin dann natürlich nicht der Didaktiker, ich bin eher Forscher. Das ist, da komme ich her, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt, kalte Wasser stimmt nicht nur digital, sondern auch, was die Lehre angeht. Ich mache es ganz gern, das hilft oft, wenn man was sehr gern macht. Da kommt man irgendwie schneller rein. Und wenn man dann positives Feedback bekommt, ist es noch besser. Ich habe mir für die ersten Schritte, muss ich ganz ehrlich sagen, trotzdem massiv Hilfe geholt. Da würde ich auch ganz ehrlich und offen sein. Das erste Skript stammt von meinem Kollegen Andreas Fischer, das zweite Skript von Andi Engel und das dritte Skript von meinem Doktorvater Christian Hübner. Die habe ich mir hergenommen. Da habe ich auch den einen oder anderen Anruf mal getätigt und gerade Professor Fischer hat sich mal 6 Stunden mit mir hingesetzt und gesagt, Herr Birner, das machen Sie, das lassen Sie besser weg. Das passt zu den Studierenden und das zu denen. Das hat unglaublich geholfen. Und was die Kursbausteine, die didaktischen Elemente angeht, ich würde sagen, das ist Work in Progress. Ich glaube, da werde ich noch die nächsten 1-2 Jahre weiter lernen und auch die Angebote der Hochschule oder in Sachsen generell nutzen. Ich habe hier schon einiges gehört. Hier gibt es dieses berühmte Zertifikat. Das sind alles so Dinge, die versuche ich dann nach und nach einzubauen. Aber jetzt muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wollte ich auch irgendwann nicht mehr nur untertauchen, sondern auch langsam schwimmen und vielleicht auch wieder schön auftauchen.
Ja, aber das hört sich ja so an. Und was Sie gesagt haben, ist ja auch, wenn Sie als Forscher für Ihr Forschungsgebiet brennen, dann hilft es ja auch immer unheimlich, da Begeisterung auch in der Lehre rüberzubringen. Sogar, glaube ich, im digitalen Raum kann diese Begeisterung ganz gut rüberkommen. Aber kommen wir gleich noch zu. Sie wollten was zum Thema Livestream erzählen.
Ja, total gern. Das ist mir sehr wichtig. Ich musste mich entscheiden. Am Anfang gehe ich jetzt in den Livestream oder nehme ich Videos auf, indem ich den Stoff entsprechend aus meinem Skript aufbereite und dann den Studierenden so weitergebe. Ich habe mich glücklicherweise für den Livestream entschieden, weil das eben doch die Möglichkeit ist, den Kontakt mit den Studierenden in einer sehr regelmäßigen Art und Weise und Form zu wahren. Das läuft jetzt so ab. Ich habe mich für die Software Zoom entschieden. Das war eine, wie es so schön heißt, Ad-Hoc-Entscheidung, als die eine oder andere Softwarekapazität am 15.3. komplett ausstieg und ich so das virtuelle Klassenzimmer nicht nutzen konnte, musste ich schnell was Neues suchen und ich hatte vorher bereits die Software Zoom benutzt in Meetings mit Kollaborationspartnern auf der ganzen Welt und hatte da bereits einen Account und habe gemerkt, okay, du kannst 40 Minuten Meeting mit bis zu 100 Teilnehmern machen und das kostenfrei und die Firma hatte dann auch in den ersten Wochen noch ermöglicht, dass man die 40 Minuten ausdehnen konnte und so war meine Vorlesungszeit 1,5 Stunden abgedeckt. Das gleiche galt fürs Seminar und das war mein Start.
Okay, ich erinnere an dieser Stelle gern an die Podcast-Folge direkt vor dieser Folge, wo es nämlich um datenschutzrechtliche Aspekte geht, wenn man über Fremdfirmen Sachen macht. Ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen, aber ich mache einen kurzen Werbeblock für die Folge, weil Sie gerade eben eine Software nochmal angesprochen haben, passt das natürlich ganz gut nochmal darauf hinzuweisen. Da haben wir lange über das Thema geplaudert. Gibt's denn irgendwas so ganz praktisch in der Arbeit mit Studierenden, wo Sie sagen, läuft super über den Livestream, aber ich freue mich trotzdem, wenn ich endlich in die Präsenz darf, weil ich merke, so gewisse Sachen kann man nicht so gut transportieren oder können vielleicht auch die Studierenden mir nicht so gut transportieren?
Das ist ein super Punkt, den Sie ansprechen. Und der ist auch sehr wichtig. Digitale Lehre ist eine unglaubliche Chance. Aber es gibt Elemente, die sind nur ganz schwer, die können die Präsenzlehre nur ganz schwer ersetzen. Wir haben überhaupt nicht über das Praktikum gesprochen bisher, aber wenn ich ganz kurz nochmal auf die Vorlesung eingehe oder das Seminar, es ist einfach so, dass der Kontakt mit den Studierenden sehr wichtig ist. Eigentlich möchte man gerne den Studenten, den Studierenden einmal ins Gesicht schauen und erkennen, kommt das, was ich gerade erklärt habe, rüber oder sind da noch 64 Fragezeichen im Auditorium, die man gerne auflösen möchte. Das ist sehr schwer. Es ist sehr schwer, 64 Monitore im Blick zu halten. Es ist sehr schwer, 64 Mikrofone zuzuschalten. Das geht prinzipiell nicht. Was ich tue, ist sehr einfach. Alle sind stumm geschalten und jeder, der etwas zu sagen hat, kann die Hand heben im virtuellen Sinne. Und der wird dann von mir zugeschaltet. Das ist ein gewisser Mehraufwand. Das haben auch viele Kollegen schon erkannt, dass digitale Lehre einen Aufwand bedeutet, weil eigentlich noch eine Moderatorfunktion hinzukommen müsste. Okay, wenn man es alleine macht, muss man sich darauf einstellen, dass das Zeit kostet. Ein Punkt, ohne jetzt weiter ins Detail zu gehen, aber eine Sache, die wirklich super funktioniert hat, ist klare Aufgaben geben mit der Aufforderung, aktiv teilzunehmen. Das funktioniert am besten. Also ich stelle klare Fragen ins virtuelle Auditorium und kriege dann in der Regel auch die ein oder andere Antwort. Das ist sicherlich wie immer. Es gibt Studierende, die arbeiten mehr mit und andere weniger. Das ist so. Das werde ich jetzt nicht mal so nebenbei in der digitalen Lehre ändern. Aber was wirklich super funktioniert, ist vorher, vor dem Seminar, vor der Vorlesung auch eine Aufgabe geben und dann den Studenten oder den Studierenden, die Studentin in den Livestream aktiv einbinden, zum Beispiel indem sie eine Aufgabe vorrechnet, beim geteilten Whiteboard in Zoom zum Beispiel, wunderbar möglich, ist auch in anderen Software, Microsoft Teams, was es da alles gibt, ist überall möglich. Dieses aktive Einbinden, das liegt am Lehrenden nach wie vor, das muss man machen, ja.
Aber als Hochschuldidaktikerin freue ich mich natürlich auch gerade über Ihr Votum zu den klaren Aufgaben. Das ist ja, glaube ich, in der digitalen Lehre manchmal noch wichtiger als in der Präsenzlehre, obwohl es da ja auch ganz wichtig ist, dieses klare Aufgaben formulieren, dass die Studierenden damit auch wirklich arbeiten können und es nicht zu schwammig und ungenau ist. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Gibt's irgendwas anderes, wo Sie sagen, freue ich mich total drauf oder ist so auch eine Kritik von mir am Digitalen und ich freue mich, wenn die Präsenz wieder da ist?
Also ich würde nochmal sagen, also wirklich das Top-Erlebnis für mich war diese Woche ein perfektes Seminar. Ein Student hatte sich super vorbereitet und das mündete darin, dass er zwar vorgerechnet hat, aber dann der Zweite, der Dritte, der Vierte sich gemeldet hat. Ich habe das anders gerechnet. Ich bin ja in der Physik, ich mache Grundlagenphysik. Und dann gab es 4 Lösungswege im Whiteboard und ich war so glücklich, weil ich hatte quasi keinen dazu beigesteuert. Und es war nicht alles ganz richtig, aber das ist okay. Man hat aber von jedem Lösungsweg was gelernt und konnte dann konzeptionell, wir haben gerade den Kraftansatz nochmal durchgenommen, Statik, Dynamik. Und ich denke, das war toll. Es gab auch entsprechende Voten der Studierenden im Chat dann. Das war heute ein super Tag. Das war ein super Seminar. Wir haben alle was gelernt. Da freut man sich wirklich besonders. Negatives? Naja, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Was ich klar sagen kann, mir muss irgendwann jemand nochmal in Opal das Bewertungstool erklären. Das ist einfach nicht leicht zu durchschauen. Und was sicherlich meine größte Herausforderung, das möchte ich vielleicht mal sagen, was die größte Herausforderung für mich derzeit noch ist, die Planung der Videoprüfung für Studierende, und zwar für 60 plus, ja. Das, wenn mir das einer erklärt, wäre toll. Wenn es dazu einen Podcast gäbe, ich würde ihn 3-mal anhören.
Okay, das ist schon mal eine Aufforderung für uns und ein guter Tipp, was wir nochmal als Podcast machen sollten. Ich glaube, das Thema Prüfung wird uns spätestens in 1-2 Wochen auch in diesem Podcast intensiv beschäftigen, denn das kommt ja jetzt immer stärker als Thema auch rein. Die Lehre ist digital angelaufen, haben Sie ja schon gesagt. Die meisten Hochschulen sagen, das Sommersemester machen wir auf jeden Fall digital. Und das Thema Prüfung brennt ja vielen Lehrenden, aber natürlich auch Studierenden unter den Nägeln, das ist ja ganz klar, das sind Themen, die wir hier demnächst auch aufgreifen wollen. Und jetzt haben wir schon ein bisschen so über meine Abschlussfrage, was ist so das Wow-Erlebnis, was kann in die digitale Mülltonne gesprochen. Deswegen würde ich sagen, wenn Sie noch 2-3 Sätze zu dem Thema Praktikum und wie Sie Ihre Praktika jetzt aufarbeiten sagen können, dann wäre das natürlich auch super, dann haben wir sogar das Thema noch geschafft heute.
Oh, das ist ja toll, ja, da rede ich gern drüber. Also die Idee stammt nicht nur von mir. Ich hatte mich mit ehemaligen Kollegen aus Zürich, von der Uni Zürich und von der Uni zu Lübeck besprochen, wie die das machen. Und wir waren uns da relativ schnell einig. Ja, man kann kein Praktikum ersetzen, aber man kann sich der Sache so gut wie es geht nähern. Und das nennen wir jetzt digitales Praktikum, und zwar mit Messwerten der Vorjahre wird sozusagen die Versuchsanleitung verteilt, zum Beispiel über als E-Learning-Content über Opal. Und dann treffen wir uns ganz normal zu diesen Praktikumszeiten, gehen die Versuchsanleitung durch und sprechen dann über die theoretisch eben über den Ablauf des Praktikums und dann über die einzelnen Elemente. Wie kommt man von diesem Praktikum, also wo man ja eigentlich Messwerte erfasst, wie kann man die dann eben zum Beispiel grafisch darstellen? Wie nutzt man zum Beispiel Excel, um eine lineare Regression zu machen? Wie nutzt man vielleicht MATLAB oder Python, um eine grafische Darstellung von Messwerten zu machen? Und wie bringt man das am Ende in ein Protokoll unter? Also wie macht man eine Protokollführung online, digital, am Ende mit zum Beispiel Office-Anwendung? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es so viele Möglichkeiten, die Zeit zu nutzen. Man muss wirklich das Praktikum, man kann das Praktikum nicht ersetzen, das sage ich ganz klar. Man kann die Zeit mit den Studierenden super nutzen. Ich habe zum Beispiel Overleaf eingeführt für den einen oder anderen, der vielleicht mal LaTeX lernen möchte, hat von mir Musso-Protokolle in LaTeX erhalten. Sie können das jetzt wöchentlich ausfüllen und ich bin sehr froh. Das wird natürlich nicht von allen angenommen, aber es gibt eben 3, 4, die das gerne machen wollen, und ich denke, Lehre ist immer so, Lehre ist ein Angebot, und das Angebot, das möchte ich einfach den Studierenden bieten.
Es gibt eigentlich kein schöneres Schlusswort, aber es hört sich auch so an, als würden Sie sich unheimlich selber auf das Online-Praktikum freuen. Ich finde, das ist auch immer eine super Botschaft, wenn man merkt, Lehrende freuen sich total auch auf ihre Veranstaltung, und das überträgt man ja im besten Fall auch an die Studierenden. Und mir bleibt eigentlich jetzt nur noch Ihnen herzlichen Dank zu sagen, aber ich möchte auch unbedingt Susanne Lippmann herzlichen Dank sagen. Das ist nämlich eine der Hochschuldidaktikerinnen der Hochschule Mittweida, die den Kontakt zu Herrn Börner hergestellt hat und dementsprechend ganz viel Dankeschön verdient dafür, dass dieser Podcast zustande gekommen ist. Und Ihnen, Herrn Börner, natürlich auch vielen herzlichen Dank und weiterhin viel Spaß beim Schwimmen im digitalen kalten Wasser. Aber jetzt kommt ja der Sommer, dann wird das Wasser hoffentlich auch etwas angenehmer. Es hört sich so an, als wäre das schon alles auf dem richtigen Weg.
Vielen Dank. Ich freue mich drauf.